Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl. Hier lernt ihr die Menschen kennen, die an den Berliner Zukunftsorten die Zukunft von morgen schon heute machen.
Willkommen zu Zukunftsorte Berlin, der Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die heute schon die Zukunft von morgen gestalten. Heute nehmen wir euch mit zum Zukunftsort EUREF Campus Berlin. Dort wird daran gearbeitet, wie Forschungsergebnisse zu nachhaltiger Mobilität und intelligenten Energiesystemen ihren Weg in die reale Stadt finden.
Ja, und zu Gast heute ist Nina Weber. Du bist Co-Geschäftsführerin in einem Forschungscampus, in dem Fall Mobility to Grid. Du bist angesiedelt im Zukunftsort EUREF Campus und auch zuständig für das Teilprojekt Transferareale. Und wir freuen uns ganz doll, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Herzlich willkommen, Nina. Ich freue mich, ein bisschen zu erfahren, was ihr macht. Und vielleicht da auch gleich die erste Frage. Was genau macht denn Mobility to Grid?
Also Mobility to Grid ist ein Forschungscampus, mal allem voran. Ja, und im Grunde würde ich sagen, der Name ist Programm. Also Mobilität ins Netz. Ne? So, das ist unser Anliegen. Das heißt, wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit Elektromobilität. Unser Ziel ist es, das Mobilitäts- und Verkehrssystem unter Berücksichtigung des Energiesystems zu transformieren. Mhm. Und zwar ganz im Sinne einer klimaneutralen Stadt. Also wir sind im urbanen Raum unterwegs und das in Berlin, obwohl wir ein Bundesministerium gefördertes Projekt sind. Also wir werden vom BMFTR, dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, gefördert. Und uns gibt es jetzt seit 13 Jahren.
13 Jahre. Und wie lange bist du schon mit dabei? Also du bist ja Co-Geschäftsführerin, deswegen vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dir. Was ist deine Rolle im Forschungscampus? Wie lange bist du schon dabei und was dein persönlicher Werdegang? Was treibt dich bei diesen Themen so an?
Okay, ich fange mal rückwärts an. Also mein persönlicher Werdegang ist, ich bin eigentlich Kommunikationswirtin. Ich habe irgendwann mal Kommunikation studiert und habe dann nochmal draufgesetzt, Wissenschaftskommunikation berufsbegleitend. Und so bin ich im Grunde auch zum Forschungscampus gekommen, weil mich hat immer Energie interessiert, also die Energiewirtschaft. Ich habe ein Unternehmen gegründet, das Stadtwerke beraten hat oder immer noch berät im Grunde. Also das Unternehmen gibt es noch, die EQUIT GmbH, wo wir Innovationsprojekte für kommunale Energieversorger unterstützt haben. Und ich fand es immer interessant zu gucken, wie können wir den Energiemarkt irgendwie so gestalten, dass er nützlich ist für alle und dass vor allen Dingen auch die Leute, die die Energie konsumieren, sage ich mal in Anführungszeichen, wie die auch zufrieden sind und sich auch daran beteiligen können. Ne? Das hat mich irgendwie immer gereizt. Und das kann ich jetzt im Forschungscampus eben auch ein Stück weit weitermachen, weil es hochinnovativ ist, was wir tun. Und ich bin eingestiegen vor 5 Jahren, weil mich ein alter Prof sozusagen von der TU, bei dem ich Wissenschaftsmarketing studiert hatte, nochmal berufsbegleitend, der rief mich an. Guten Tag, was macht denn Nina Weber, habe ich mich gefragt, denn hier ist eine interessante Stelle ausgeschrieben und da musste ich zuerst an Sie denken. Und da habe ich noch gedacht, ach super, die greife ich mir als Kunden ab für meine Agentur. Und das ist aber dann alles anders gekommen, weil es war dann Corona, es war März 2020. Und dann habe ich gedacht, naja, woran sparen die Stadtwerke als erstes? Wahrscheinlich an Marketing und Kommunikation. Also habe ich mir das überlegt und dann hat sich das auch ewig hingezogen, weil ich ja sozusagen Angestellte der TU Berlin bin, immer noch. Und dann habe ich, mich dafür entschieden, das zu machen. Bin als Co-Geschäftsführerin eingestiegen und zwar als Co-Geschäftsführerin des Vereins Mobility to Grid. Jetzt bin ich inzwischen die alleinige Geschäftsführerin. Meine Kollegin ist sozusagen ausgestiegen. Die hat zu einem Transferareal von uns gewechselt, von dem ich auch gleich bestimmt noch mal kurz erzählen darf, weil es ging ja auch um die Frage Transferareale. Und so ist es jetzt so, dass ich seit Juli mache ich das alleine, habe aber natürlich ein tolles Team und auch 2 super Stellvertreter, die mich da inhaltlich unterstützen, weil ich bin, wie gesagt, von Hause aus Kommunikatorin, ne? Kenne mich zwar mit den Themen aus, aber ich bin natürlich keine Wissenschaftlerin, keine Ingenieurin.
Aber du kannst vernetzen und die richtigen Menschen zusammenbringen. Ich glaube, das ist dann auch wieder so der wichtige Part.
Genau das ist eigentlich meine Aufgabe. Ne? Also es ist so, dass dieser Verein, deswegen habe ich den nochmal explizit erwähnt, dieser Verein bildet natürlich das Netzwerk und ist sozusagen die Dachorganisation, die koordinierende Einheit des Forschungscampus. Weil Forschungscampus ist natürlich ein bisschen mehr als das geförderte Projekt. Ne? Und so ist es. Und wir können ja nur durch das Netzwerk, also mit den Partnern, überhaupt Forschung betreiben und nicht nur Forschung betreiben, sondern auch Innovationen stärken, den Innovationsstandort Deutschland stärken, ne, letztendlich. Das ist auch Ziel, klar. Und das sind aktuell, in diesem Netzwerk sind aktuell 37 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft, möglichst paritätisch. Und die koordiniere, also die versuche ich zu koordinieren. Und das ist vor allen Dingen eine Kommunikationsaufgabe.
Bevor wir da noch näher drauf einsteigen, was ihr da Tolles macht, vielleicht nochmal ganz kurz zur Begriffsklärung. Du hast gerade schon gesagt, Transferareale. Was genau ist das und was beinhaltet das Arbeitspaket bei euch?
Okay, also ich versuche es mal ganz einfach darzustellen, weil wenn man sich das durchliest, ich habe es eben nochmal auf unserer eigenen Website gelesen und dachte so, ich muss diesen Text mal umschreiben, weil das versteht ja gar keiner. Ne? Also das ist ja häufig so dieses Innensicht, Binnensicht. Ne? Ich versuche die Dinge, die da geschehen, zu übersetzen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil das ist tiefgehende Forschung, es ist sehr heterogen, was da passiert. Und das ist auch auf den Transferarealen so. Also die Areale sind, aktuell sind das 4 Stück, 3 in Berlin. Und dann gibt es natürlich EUREF Düsseldorf. Das macht Sinn, EUREF Campus Berlin, EUREF Düsseldorf. Ja. Das, was wir dort geschaffen haben, auch auf den neuen Standort EUREF Düsseldorf zu übertragen. Und das wird aber nicht als Blaupause 1:1 übertragen. Das dachten wir irgendwann mal. Das, was wir sozusagen auf dem, ich sag mal, Transferareal 0, dem EUREF Campus Berlin, so nennen wir das manchmal, geschaffen haben, erforscht haben, erprobt haben, umgesetzt haben auch, dass wir das sozusagen übertragen auf andere Areale. Das ist natürlich in der Realität nicht so, sondern jedes Areal hat unterschiedliche Bedürfnisse, Besonderheiten. Man kann natürlich auch ein reines Gewerbequartier, wie jetzt beispielsweise Ring Berlin, ne, das ist auch eins unserer Transferareale, nicht vergleichen mit einem reinen Wohnareal, das neue Gartenfeld. Und dann gibt es noch das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Das ist in dem Fall ein Wissenschaftsstandort. Die betreiben ganz viele MRT-Geräte. Und die haben einen sehr hohen Energiebedarf. Und da geht es dann um Sektorkopplung und auch jetzt relativ neu um Resilienz. Das heißt, wir untersuchen dort, wie wir kritische Infrastruktur durch Notstromversorgung mittels bidirektionalem Laden unterstützen können. Und das sind Dinge, die wir dort tun, ganz unterschiedlich. Das heißt, wir versuchen, unsere Forschung zu transferieren auf andere Areale, auf andere Quartiere.
Und auf Anwendungsfelder in dem Fall.
Und auf Anwendungsfelder, genau. Also perspektivisch müssen das auch nicht unbedingt Stadtquartiere sein als solche, sondern das können auch, ich sag mal, das kann ein Supermarktparkplatz sein, wo wir bidirektionales Laden erproben und alles, was da dran hängt.
Ich habe an Krankenhaus oder so gedacht, gerade was die MRT-Geräte angeht. Aber
interessanter Gedanke, weil genau das machen wir. Also wir simulieren auf dem Gelände des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, simulieren wir einen Krankenhausbetrieb. Und jetzt haben wir tatsächlich Daten gerade vor kurzem noch bekommen von einem Krankenhaus in Potsdam. Und die fließen da ein und dann versuchen wir das natürlich, wir können das natürlich nicht an ein Krankenhaus rantreten und das da mal kurz abschalten und erproben. Ne? Aber dafür werden jetzt die Konzepte gemacht und die Simulationen bei uns auf dem Forschungscampus und das passiert zum Beispiel auf den Transferarealen.
Wahnsinnig wichtiges Thema. Da beschäftigt ihr, hast du gerade gesagt, bidirektionales Laden ist so ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Das ist noch so ein zweites Technologiethema, was bei euch gerade im Fokus steht, oder?
Also Ladeinfrastruktur, daran gekoppelt, autonomes Fahren und Laden. Ne? Das ist natürlich Dauerbrenner, sag ich mal, aber auch Logistik. Also wir nennen das Hub and Spoke. Da passiert jetzt ganz viel im Bereich Logistik. Ladeinfrastruktur ist natürlich auch in der Logistik ein Thema. Wir untersuchen zum Beispiel die Unterschiede zwischen Wasserstoff und batterieelektrischen LKW, solche Dinge.
Ich glaube, ich habe es noch nicht so hundertprozentig verstanden. Vielleicht kannst du noch mal ein einfaches Beispiel bringen. Also ich habe jetzt irgendwo so ein LKW, der ist elektrisch unterwegs, hat eine große Batterie, den kann man irgendwie beladen, ne? Also die Batterie, und natürlich auch wieder entladen, also wohin geht dann der Strom und wie kann dann das MRT davon profitieren? Also kannst du so einen Use Case mal darstellen?
Okay, also das sind jetzt ein bisschen gemixt, sage ich mal.
Ja. Ne?
Ich versuche mal einen Use Case vielleicht zuerst im Bereich Resilienz,
okay,
ne, dass wir es trennen.
Ja,
ich glaube, dann ist es ein bisschen einfacher. Im Bereich Resilienz ist es so, dass jetzt dieser Krankenhausbetrieb, also da werden MRT-Geräte, mobiles MRT-Gerät wird aktuell, das ist jetzt gerade in der Beschaffung oder es ist gerade gekommen, ein mobiles MRT-Gerät. In der Regel werden die mit Dieselgeneratoren betrieben.
Okay.
Ne? Also klassisch.
Ja, ja, ja.
Wir sagen aber, erneuerbare Energien. Und das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung als unser Transferareal, wo wir vorher ganz andere Sachen gemacht haben, nämlich wie können wir beispielsweise Wärmerückgewinnung durch Abwärme, wie können wir überhaupt mit diesem riesen Energiebedarf umgehen, wie macht das energetisch Sinn in alten Gebäuden, in perspektivisch neuen Gebäuden, wo haben wir Einsparpotenziale, was ergibt da am meisten Sinn, also das gesamte Energiesystem haben wir da untersucht. Daran gekoppelt dann auch Mitarbeitermobilität. Wie kommen die Mitarbeiter am besten hierher? Sollten wir mehr Ladeinfrastruktur schaffen und so weiter? Das ist Vergangenheit. Und jetzt eben dieses mobile MRT-Gerät, da haben wir dann gesagt, na klar, das kriegt man sicherlich hin. Und dann hat die BVG, langer Partner, die hat dann gesagt, Mensch, total interessant. Wir haben doch gemeinsam bidirektionales Laden untersucht mit Bussen.
Mhm.
Also im Bereich Bus- und Wirtschaftsverkehr, so hieß es damals. Und wir haben auch einen Bus, mit dem wir auf der Langen Nacht der Wissenschaft waren beispielsweise, am Max-Planck-Institut.
Den habe ich, glaube ich, gesehen.
Ah ja, sehr gut. Ja. Und der ist BD-fähig. Ne? Und wir haben dann auf dem EUREF-Campus Berlin, ich hole jetzt ein bisschen aus, haben wir demonstriert mit dem Pantographen, wie bidirektionales Laden mit Bussen funktioniert. Mhm. Batterieelektrisch.
Ja.
Und das ist etwas, wo die BVG dann gesagt hat, Mensch, was ihr da macht, ist total spannend. Wie können wir denn als BVG kritische Infrastruktur versorgen? Ne? Also wäre das möglich? Wir werden jetzt beweisen, dass das möglich ist. Da sind wir dran. Dazu werden unter anderem BD-fähige Ladesäulen, die solche Großgeräte wie ein mobiles MRT, batterieelektrisch betrieben, auf Basis 100% erneuerbarer Energien versorgen kann. Wie können wir das demonstrieren? Wie schnell geht das? Wie sind die Auslastungen? Wie schnell können wir da beispielsweise einen Krankenhaustrakt versorgen? Da gibt es ja Daten zu. Ne? Krankenhäuser haben da ja Pläne für. Und das wird dann abgeglichen. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Use Case. Und wie ließe sich dann so etwas übertragen, auch auf Altersheime und so weiter? Ne? Überhaupt kritische Infrastruktur gibt es ja x Beispiele.
Ja. Du hast den EUREF-Campus ja schon erwähnt. Mhm. Ne? Gibt es da einen Use Case, den ihr gerade auch auf dem EUREF-Campus ausprobiert? Das ist ja auch als Reallabor bekannt, der EUREF-Campus.
Genau. Also wir haben, der EUREF-Campus wäre so, wie er heute ist, mit der Energieversorgung, nicht denkbar ohne Mobility to Grid, also ohne unseren Forschungscampus. Und umgekehrt wären wir aber auch nicht denkbar ohne EUREF. Ne?
Mhm.
EUREF Campus ist auch in unserem Logo integriert. Also wir haben unseren Sitz auf dem EUREF Campus, was manchmal dazu führt, dass wir durch das Logo auch, dass wir verwechselt werden. Wir bekommen manchmal Anfragen, hallo, hier ist sowieso, wir hätten eine Delegation und wir würden gerne eine Führung über den EUREF Campus machen. Das könnten wir zwar theoretisch auch, ne? Aber natürlich macht das dann EUREF selbst und wir sind so ein bisschen wie so eine, ja, wir sind einfach sehr synergetisch. Ne? Das passt schon gut zusammen. Und wir haben ja auf dem EUREF Campus in Berlin ein Microsmart Grid aufgebaut im Rahmen des Forschungscampus. Und die SIMO Base, ne? Die Zero Emission Mobility, dafür steht das, haben wir da als Showroom. Und das ist sozusagen unsere Hightech, unser Herzstück, ne? Hardware, die wir dort verbaut haben und damit wird auch die Energieversorgung auf dem EUREF-Campus sichergestellt, ne? Dass das eben auf 100% Erneuerbaren passiert und das ist ja auch etwas, was es zum Zukunftsort macht.
Für unsere Zuhörer, die noch nicht bei euch waren, was sehe ich denn da? Also ich war schon da, aber was kann man sehen bei euch in der
SIMO Base?
Genau.
Genau, das ist im Grunde ein Carport in der Einfachheit, da steht ein Gebäude hinter. Auf diesem Carport obendrauf sind Solarpanels verbaut. Also das wird durch Solarenergie gespeist. Stehen auch ein paar kleine Windräder rum. Auf dem Gasometer war auch mal ein Windrad. Also, aber Windenergie, sage ich mal ganz ehrlich, ist nicht mehr so ganz auf Stand, sondern es ist die Solarenergie und ein Blockheizkraftwerk steht ja auch auf der, auf dem EUREF Campus und damit wird das Micro Smart Grid gespeist. Und dann kann man da ganz viele unterschiedliche Ladesäulen bestaunen und auch ausprobieren. Ne? Und dann erproben wir unterschiedliche Dinge. Und in der Simobase ist ein Bildschirm gekoppelt an das Energiemanagementsystem, was in einem der hinteren Räume auf Servern steht. Das sind im Grunde Server. Und es gibt noch einen Batterieraum, wo das dann alles auch beladen werden kann sozusagen und wieder zurückgespeist werden kann und man kann den Live-Verbrauch und die Live-Einspeisung der Energie
beobachten. Da habt ihr doch, glaube ich, auch alte Autobatterien reingestellt.
Genau.
Ne?
Also da genau. Also die waren mal von Audi. Es gibt auch immer noch welche Second-Life-Batterien von Audi und auch von Kia. Die sind dort verbaut. Und ja, damit machen wir so die unterschiedlichsten Dinge. Also was ganz spannend ist, wenn man so drauf fährt auf den EUREF Campus, wenn man ein E-Auto hat, man darf ja nur mit E-Auto dann auch bis dorthin, kann man eben sehen, dass das unterschiedliche Ladesäulen sind, unterschiedliche Modelle, ganz bewusst natürlich, weil das eben Teil des Reallabors ist, wo wir Dinge erproben. Zuletzt haben wir da beispielsweise Smart Charging, auch mit einem Forschungscampuspartner, nämlich Hubject, die sitzen auch auf dem EUREF. Das ist übrigens ein Riesenvorteil, also 14, ja doch aktuell sind es 14 von unseren 37 Partnern haben auch einen Sitz auf dem EUREF Campus Berlin. Das heißt, Forschung unter einem Dach ist natürlich ein Riesenthema, ne? Und wir können uns auch mal kurzfristig in der Mittagspause treffen und dort kurzfristig oder auch ne, geplante Meetings natürlich durchführen und das ist super.
Also genau ist ja das Wesen eines Zukunftsortes, ne, dass die diese engen Verbindungen gibt.
Ja.
Auch die enge Verbindung zur Wissenschaft bei euch durch die TU Berlin, aber genau. Auch die Anwendung dann in Kooperation mit den Unternehmen vor Ort.
Ja, ja, und alle profitieren ja voneinander, ne? Also die Räume von der TU Berlin, wir haben auch einen Raum von der TU Berlin sozusagen besetzt und auch die Studiengänge, die sind auch aus dem Forschungscampus heraus mit entstanden. Ne? Also es gibt beispielsweise Sustainable Mobility Management und ähnliche Dinge und auch Energiemanagement-Sachen, die natürlich auch Inhalte des Forschungscampus werden da eben auch gelehrt.
Das heißt, ihr zieht euch dann gleich auch das Personal ran, was man dann später braucht.
Ja, oder auch andere, die auf dem EUREF Campus arbeiten. Ne? Also das ist auf jeden Fall insgesamt ein sehr gutes System, würde ich sagen.
Du hast ja so ein paar Sachen schon gesagt, also was so Themen sind, mit denen ihr euch beschäftigt. Aber nochmal so kurz, um das große Ganze zu kommen. Wo siehst du denn aktuell die größten Potenziale so für das Thema klimaneutrale urbane Mobilität und Energieversorgung? Also was sind Themen, wo du sagst, da gehen wir jetzt in Zukunft noch stärker rein und da werden wir uns auch nochmal mit beschäftigen?
Also ich glaube total an bidirektionales Laden und glauben können wir in der Kirche, aber das ist nicht nur etwas, woran ich glaube, sondern wovon ich total überzeugt bin, dass das die Zukunft sein wird. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Elektromobilität macht vollumfänglich erst Sinn, wenn wir uns mit bidirektionalem Laden noch näher beschäftigen. Ich war beispielsweise jetzt auf der IAA Mobility im September. Da hatten wir auch einen Gemeinschaftsstand mit dem Land Berlin. Und das war super spannend zu sehen, wie wir immer noch in Deutschland an diesen proprietären Systemen festhängen. Ne, das ist, andere machen das längst und auch sehr erfolgreich. Und da müssen wir hinkommen. Und Berlin ist da ein sehr guter Standort für, weil hier auch die Offenheit da ist, das zu machen. Und was ich so wahrnehme, ist, dass auch die Verwaltung wirklich deutlich mehr Interesse zeigt an der Verknüpfung von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Also die kommen auch auf uns zu und freuen sich, ne, wenn da der Austausch erhöht wird. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Alltag einfach mache. Ne? Ich versuche dafür zu sorgen, dass die Vernetzung unter den wirklich so wichtigen Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung und auch natürlich mit der Gesellschaft, ne? Wir müssen uns natürlich, die müssen wir auch mit einbeziehen, dass das gelingen kann. Und insofern würde ich sagen, also jetzt so technologisch gesehen, ganz klar bidirektionales Laden. Und die Geschäftsmodelle, die da dran hängen, das ist sicherlich etwas, was wir tun müssen und auch aus meiner Sicht werden, früher oder später. Ich hoffe, dass sich die Politik auch deutschlandweit aus diesen, ich sag mal, E-Fuels und dass sie auch da mehr grünes Licht gibt für Elektromobilität und Erneuerbare.
Ja.
Da ist das Signal nicht ganz so stark, wie wir uns das wünschen würden. Und das Zweite ist aber auch Partizipation und Akzeptanz, was wir auch schon sehr lange betreiben und was auch inzwischen für andere Forschungskampi-Initiativen und Zukunftscluster etc. zur Auflage geworden ist, auch vom Bundesministerium. Das finden wir sehr gut. Wir haben das von Anfang an gemacht. Und das ist auch deswegen das Stichwort Gesellschaft, ne? Dass wir die Leute einfach einbinden in das, was da an Innovationen vor uns liegt. Und das ist, glaube ich, so der zweite Hebel.
Das sind ja auch ein paar Faktoren, die, denke ich, für den EuroF Campus sprechen. Der ist ja sehr zentral, also in die Umgebung sozusagen auch eingebunden. Das heißt, du hast Kontakt zur Stadtgesellschaft.
Ja.
Du hast aber auch Politikerinnen und Politiker, die dort ein- und ausgehen. Ne? Ist das wichtig für euch auch, so als Showroom dann auch den EuroF zu nutzen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das wichtig. Das nutzen wir auch. Wir hatten jetzt auch international, ne? Also es kommen immer wieder Anfragen. Neulich zum Beispiel hatten wir eine Delegation aus Afrika da, ne? Die aus Kenia, die sich mit interessanterweise auch schon mit bidirektionalen Themen befasst.
Die haben viel Sonne.
Richtig, ja.
Jetzt hast du die gesellschaftliche Akzeptanz angesprochen, aber gibt es auch regulatorische Themen? Was sind gerade so eure Herausforderungen? Ne?
Also technologisch, Regulatorik auf jeden Fall, politische Signale auf jeden Fall. Also das ist aber auch so ein bisschen, ne, fast schon ein bisschen langweilig zu sagen, ach, die Politik soll doch mal und so. Aber es ist so, Deutschland ist schwierig, was das Thema betrifft. Wir arbeiten aber weiter dran und sind davon überzeugt, dass es weitergeht. Regulatorik unbedingt. Also da gibt es etliche Dinge. Ich will da jetzt nicht zu tief in irgendwelche Paragraphen einsteigen, aber
also muss so ein, zwei greifbare Beispiele, wo du sagst, da müssten wir die Rahmenbedingungen verbessern, damit wir unsere Innovationen halt besser in die Gesellschaft
also
bringen.
Also wieder Thema bidirektionales Laden. Also da gibt es so einen Übergang von Smart Charging zu bidirektionalem Laden. Paragraph 14a heißt der. Das wissen einige, die sich damit befassen. Das ist etwas, wo wir dringend Entlastungen brauchen. Und da wird aber auch dran gearbeitet. Ne? Also das sehen viele so und auch die Unternehmen drücken da so ein bisschen rein, dass das weitergeht. Und natürlich auch Förderprogramme. Ne? Also es gibt viele, die einfach kein E-Auto anschaffen, weil die Förderprogramme nicht mehr da sind. Ne? Das ist ja allen bekannt.
Mhm. Ja. Sehr interessant. Regulatorik ist ein Thema, was uns übrigens an vielen Stellen auch beschäftigt. Ne? Wo ich denke auch, dass die Zukunftsorte eine wichtige Rolle haben, auch als Showroom und dann der Politik und Verwaltung zu zeigen, was eigentlich jetzt schon geht und möglich ist, aber vielleicht durch Gesetzgebung noch verhindert wird. Vielleicht noch ein anderes Stichwort so gegen Ende unseres Gesprächs. Du hattest auch mal das Thema Resilienz angesprochen. Zum einfach aus aktuellem Anlass. Wir hatten im Zukunftsort Adlershof einen dreitägigen Stromausfall. Mhm. Ja, so. Kann denn das Thema bidirektionales Laden auch dabei helfen, dass vielleicht solche Stromausfälle auch besser überbrückt werden können in der Zukunft? Spielt das auch eine Rolle bei euch, diese Resilienz der Infrastruktur?
Auf jeden Fall. Also ganz klare Antwort, ja.
Ja.
Also bidirektionales Laden, da geht man inzwischen auch wirklich im Grunde, weil alle Forscher ne, bestätigen, dass es auf jeden Fall netzdienlich ist.
Ja.
Und wir haben ja in Europa das größte Verteilnetz, also Europas größtes Verteilnetz ist in Berlin.
Mhm. Ne?
Und das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Also wäre jetzt interessant, noch jemanden von Stromnetz Berlin hier sitzen zu haben. Ne? Die würden vielleicht sagen, ja, noch ist kein Thema, wir haben noch ganz andere Probleme.
Ja.
Total verständlich, aber unbedingt. Unbedingt.
Das heißt, wir können dann demnächst auch über ein Pilotprojekt nochmal im Standort Adlershof gemeinsam nachdenken.
Let's do it.
Super.
Wir sind immer offen.
Also ich glaube, wir sind mit unseren Themen schon fast durch. So ein bisschen Blick in die Zukunft nochmal. Wo siehst du euch in ein paar Jahren? meine, irgendwann endet auch so ein Forschungsprojekt, auch im Campus Modal an der FU Berlin. Ne? Mhm. Muss ich da jetzt, weiß ich, Gedanken auch machen über die Nachhaltigkeit? Wie sieht es denn bei euch aus?
Genau, ist ähnlich. Also ja. Wir sind wir hatten uns auf diese Initiative Forschungscampus, ja eine öffentlich-private Partnerschaft, ne, um Innovation zu stärken. Und natürlich war da von vornherein auch eine Auflage, also ihr sollt euch verstetigen, ne, also unabhängig sein von Förderung. Und daran arbeiten wir gerade auf Hochtouren, weil wir gehen voraussichtlich dann 27, und zwar ab März 27 ist das Ziel, in eine sogenannte dritte Förderphase, die wir aber auch Verstetigungsphase nennen. Ja. Das heißt, wir haben theoretisch nochmal die Möglichkeit, nochmal 3 Jahre Fördergelder vom Bund zu bekommen, aber nur, wenn wir auch ein Verstetigungskonzept vorweisen. Das heißt, wir würden dann über weitere 5 Jahre dieses Konstrukt sozusagen auf jeden Fall haben, um dann aber eben nach den 3 Jahren ohne Förderung auch weiterzumachen. Das ist das Ziel. Und wir haben aber schon eine Form der Verstetigung gefunden, das ist die Innotour Grid GmbH, ne? Unsere sozusagen ein Joint Venture aus Schneider Electric und DB Energie, die das sozusagen auch schon Dinge vermarkten, die im Rahmen des Forschungscampus entstanden sind. So eine Ausgründung, kann man sagen. Und da wird es aber voraussichtlich weitere Ausgründungen geben, die dann eben nicht mehr an die Fördermittel gekoppelt sind. Und das ist so das Ziel. Also wir wollen ganz klar viel stärker in die, also von der anwendungsorientierten Forschung, die wir betreiben, in die Umsetzung gehen. Und mein Wunsch wäre so, dass wir nochmal so einen richtigen Booster für den Rollout von Elektromobilität schaffen.
War jetzt auch schon fast der Übergang zu meiner Frage, weil ich auch nochmal so, ne, dieses, wo wollt ihr hin? Also ihr seid ja auch wirklich an Zukunftsthemen dran. Mhm. Und da nochmal die Frage, was du dir für Berlin, für die Stadt in 2030 wünscht, wenn wir jetzt über Energie und Mobilität reden. Du hast es gerade schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen zusammenfassen und in ein kleines Bild für uns packen.
Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass die Ladeinfrastruktur noch mal deutlich erhöht wird, wobei wir in Berlin wirklich schon ganz gut unterwegs sind, muss man sagen, dass wir das bidirektionale Laden etablieren und dass wir 2030 dass da alle von profitieren, ne, und auch alle verstanden haben, wie wichtig das ist, durch den Ausbau der Erneuerbaren, dass wir möglichst regional beziehen, dass wir ja und dass wir vor allen Dingen natürlich in einer klimaneutralen Umwelt leben. Also das ist das Bild, was wir auf jeden Fall vor Augen haben und dass wir auch deutlich früher als 2045 die Klimaziele erreichen. Also wenn wir 2030 mal so einen ordentlichen Sprung hingelegt hätten, das wäre ein schönes Bild. Und dass die Menschen auch verstehen, dass wir die privaten Autos, dass wir, ich sag mal, in Verbrennern als Einzelpersonen weiter durch die Gegend fahren, das ergibt keinen Sinn mehr. Und hoffentlich hat sich das im Jahr 2030 deutlich verbessert. Am liebsten hätte ich sogar eine autofreie Innenstadt.
Sehr gut. Das ist eine schöne Vision. Der EuroF Campus selber ist ja auch ein visionärer Ort. Ich glaube, hat auch tatsächlich jetzt schon die Klimaziele erreicht.
Ja, ne? Schon lange.
Und das schon lange und das auch mit eurer Hilfe. Also von daher vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick in den EuroF Campus und auch in das Projekt Mobility to Grid. Und ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt. Da gibt es noch ganz viele andere Zukunftsorte, die sicherlich von euch profitieren könnten.
Da würde ich sagen, ja.
Ja, Nina, vielen Dank auch von mir. Es war total spannend, mal an eure Arbeit zu gucken und auch wirklich die Zukunftsthemen mal zu sehen, wie ihr das umsetzt, wie ihr daran arbeitet, dass die Stadt halt lebenswerter wird.
Genau.
Und genau, da freue ich mich drauf. Ihr seid ja auch ein offener Ort. Man kann vorbeikommen, sich
ihr
das anschauen.
Ihr könnt vorbeikommen und auch wirklich gerne sich bei mir melden und Termine vereinbaren. Ich gebe gerne eine Führung, zeige, was wir da so alles machen. Und wir können auch jederzeit andere Partner dazu einladen. Also je nachdem, wo ein Interessenschwerpunkt ist, da sind wir jederzeit für offen. Sehr gerne.
Dann würde ich sagen, haben wir eine Verabredung. Ich danke dir. Alle Infos zum Zukunftsort EuroF Campus Berlin zu dir, Nina, und zum Forschungscampus Mobility to Grid findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Zukunftsorte Berlin, der Podcast.
Zukunftsorte Berlin, der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl.